ARD. Herzlich willkommen zu einer besonderen Weltspiegel-Podcast-Folge. Der Podcast klingt ein bisschen anders als sonst und er sieht auch ein bisschen anders aus. Normalerweise sitze ich nämlich im Bayerischen Rundfunk in einer kleinen Tonkabine und meine Gäste werden aus aller Welt zugeschaltet. Heute ist das anders. Wir haben eine Live-Aufzeichnung mit Publikum. Wir sitzen hier zusammen in einem kleinen Veranstaltungsraum in München und ich freue mich sehr, dass hier alle Gäste dabei sind. Danke euch.
Und ich sage ganz einfach, Deutschland ist ein starkes Land. Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
Wir schaffen das. Mit diesem Satz prägte vor 10 Jahren die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel Deutschland. Damals flohen innerhalb weniger Monate mehr als 1 Million Menschen nach Europa. Vor allem aus Syrien, Afghanistan und dem Irak. Die Bundesregierung erklärte sich bereit, viele von ihnen aufzunehmen. Eine Entscheidung, die bis heute immer wieder politisch diskutiert wird. Was hat sich seit der großen Fluchtbewegung vor 10 Jahren verändert? Wie geht es den Geflüchteten heute? Darüber spreche ich mit meinen Gästen. Ayam Ahmad, bekannt wurde er als Pianist, der in den Trümmern in Syrien für Hoffnung spielte. Vor 10 Jahren floh er nach Deutschland. Heute ist er für Konzerte und Lesungen weltweit unterwegs. Susanne Glass, 2015 war sie als Leiterin des ARD-Studios Wien vor Ort, als viele Geflüchtete sich über die Balkanroute auf den Weg nach Deutschland machen. Einige hat sie dafür begleitet und heute wieder getroffen. Und Anna Tillack, Auslandskorrespondentin im ARD-Studio in Wien. Auch sie war damals für die ARD vor Ort und beobachtet heute, wie sich die Stimmung gegenüber Geflüchteten in Osteuropa wandelt. Wir duzen uns alle, weil wir uns kennen. Ihr hört den Weltspiegel-Podcast. Mit den ARD-AuslandskorrespondentInnen wollen wir euch hier jede Woche die Welt ein Stück verständlicher machen. Ich bin eure Host, Nathalie Amiri. Heute ist der 14. August 2025. Ayhan, ich bin gestern aus Israel wiedergekommen. Es war so 23 Uhr, als ich landete, oder 22 Uhr. Und erst heute Nachmittag habe ich gespürt, dass meine Seele nachgekommen ist und sich wieder vereint hat mit meinem Körper und ich gespürt habe, dass ich wieder hier fühle. Als du nach Deutschland kamst, wann ist deine Seele angekommen?
Angekommen und gekommen, das ist mit dem deutschen Sprache ist richtig viel anders und braucht Zeit, braucht viele Zeit. Ich denke, meine Seele angekommen, wenn meine Frau und meine Kinder in ein Jahr mit Familienzusammenführung angekommen und das in Frankfurt Airport, I still remember this time when I see Ahmed and Kinan und I see Tahani heil und keine Bombe getroffen oder so. Und das war für mich angekommen in Deutschland vor die ganze Familie.
Was hast du dann gefühlt?
Wow, ich habe das geschafft. Vor die ganze Familie nicht alleine, weil ich habe die Flucht alleine gemacht und Familienzusammenführung geklappt, ein Jahr. Das nicht überall.
Nein,
ich kann nicht Flüchtlinge, sie warten 7 Jahre und 8 Jahre vor Familienzusammenführung. Und ich denke, ich konnte das 7 oder 8 Jahre nicht warten, wenn meine Familie in Jarmuk verhungern und unter Bomben. Das war richtig schwierig für mich.
Gehen wir zurück in diese schwierige Zeit, springen wir zurück ins Jahr 2015. Seit 4 Jahren befindet sich Syrien da bereits in einem blutigen Bürgerkrieg. Es kommt zu erbitterten Kämpfen, Giftgasangriffen, Massenmorden, Folter, Vertriebene. Viele wollen damals aus Syrien einfach nur weg, einfach nur raus aus der Hölle. In einem Flüchtlingslager in Damaskus sitzt du, Ayhan, damals am Klavier. Und dort ist auch das Foto unserer Podcast-Folge entstanden. Um dich herum sieht man nur zerstörte Häuser, überall Bauschutt auf den Straßen. Und dann hört man das.
Thank you.
ist, dass es dir wieder nahe geht?
Ja, ich erinnere direkt Miraz Said. Dieser Mann, er hat dieses Video gemacht. Warum dieses Video? Warum dieser Song? Miraz, er hat eine Mischung von Emotion und Video. Und Miraz, er hat das Leben bezahlt für das. Er ist gestorben, ist 2014 in dem Secret Police.
Vom Geheimdienst.
Vom Geheimdienst. Und ja, wenn ich erinnere dieses Video, ich erinnere die Kinder, das war musste traurig Video vor mich, weil ich war alleine. Und ich habe eine Gruppe von jungen Leuten mit mir gesungen, mit mir vor ein Jahr und halb. Also niemand wollte mit diesem Klavier-Idee weitermachen.
Was war deine Idee? Warum hast du gespielt mitten in den Ruinen? Ich meine, du bist ja dann mit dem Klavier von Ort zu Ort gezogen. Das war ja auch nicht leicht. Überhaupt nur der Transport eines Klaviers auf einer normalen Straße ist schon schwer. Aber du bist über die Ruinen mit dem Klavier gewandert.
Das ist die Idee. Es war nicht für alleine, diese Klavier zu tragen oder zu spielen. Das war Idee für die Leute, für die Kinder. Aber in 2014, nach ein Jahr und halb, niemand findet diese Idee cool oder niemand findet die Idee helpful anymore. Mhm. Aber ich habe weitergemacht, weil das ist meine Mission. Ja. Und das ist für mich war wichtig, aber ist auch traurig.
Und dann passierte der Moment, als du dich entschieden hast zu fliehen. Und du hast ja gerade erzählt, deine Familie ist nachgekommen. Das heißt, du bist geflohen und hast deine Familie im Krieg zurückgelassen. Wann hast du dich entschieden zu fliehen und warum?
Es war keine Entscheidung. Ich habe eine Frau von Deutschland mit Skype einmal gesprochen. Sie lebt in Hamburg und sie sagt, hier, die Leute, sie wissen viel über dich. Und ich habe gefragt, wo wohnst du? In Hamburg. Wo ist Hamburg? Und sie hat, in Germany, I live in Germany and I don't really understand here very good because I don't speak even English in this time.
Also du hast es nicht richtig gut verstanden, weil du damals nicht einmal Englisch gesprochen hast.
Richtig. Und, aber die Frau, sie arbeitet vor Markus Lanz und sie hat diese Videos gesehen und sie hat gesagt, ja, yeah, when you can go out from the Belagerung and come to Germany, it will be amazing for you and for your family. And I think, I get out from the lager. I think I will die here. No way. You should to pay 4,000, 5,000 euro for one person to only pass to Damascus.
Also sie hat gesagt, es wäre fantastisch, wenn du irgendwie aus diesem Lager rauskommen könntest. Und aber du hast dir gedacht, worüber spricht sie? Wie soll ich denn diesen Preis zahlen, den ich zahlen müsste für den Fluchtweg?
Richtig. Und das ist, war am Ende klappt. Klappt mit vielen crazy idea und Hilfe und bis jetzt, ich weiß nicht, wie läuft dieser Weg, das war richtig gefährlich und 5000 Kilometer gelaufen und in zweimal in dem Geheimdienst mit der ganzen Familie und am Ende
hast du es geschafft. Yes. Herzlich willkommen nochmal.
Vielen Dank, danke. Nach 10 Jahren.
Und so wie Aya machen sich 2015 mehr als 1 Million Menschen auf den Weg nach Europa, vor allem aus Syrien, Afghanistan und dem Irak, ich habe es schon gerade vorher erwähnt. Es sind Frauen, Männer, Kinder. Susanne Glass und Anna Tillack, meine Kolleginnen, arbeiten 2015 im ARD-Studio Wien. Susanne als Leiterin des Studios, Anna als Korrespondentin. Über die Zeit habt ihr auch eine Doku gemacht, die auf Arte erscheint. Sagt mir mal wann.
Am 5. September, Arte Reh, und am 10. September im Bayerischen Fernsehen.
Susanne, du lernst im September 2015 bei der Berichterstattung in Budapest einen 13-jährigen Jungen kennen, Nihat aus Syrien. Mit seinen Eltern ist auch er über die Balkanroute geflohen. Wie kam es zur Begegnung?
Man muss sich ja vorstellen, wir waren damals inmitten dieser tausenden Geflüchteten, die unter katastrophalen Bedingungen da kampiert haben. Es gab so gut wie keine Toiletten, es gab keine Hygieneartikel, es gab kein Wasser für die Familien. Es war irrsinnig heiß und die Menschen waren absolut verzweifelt, weil die ungarische Regierung sich auf den Standpunkt gestellt hatte, wir sind für diese Menschen nicht verantwortlich. Entweder gilt Dublin-Abkommen, was besagt hat, dass an den EU-Außengrenzen in dem Land, in dem die Flüchtlinge als erstes angekommen sind, dass sie sich da registrieren lassen müssen. Ungarn liegt nicht an der EU-Außengrenze. Oder aber alle wollten ohnehin nach Deutschland. Es waren immer diese Germany, Germany, Germany Sprechchöre. Dann ist Deutschland verantwortlich und dann gehen mich doch diese Menschen hier nichts an. Das war schon mal eine Haltung, inmitten der mussten wir arbeiten. Und wir hatten damals einen großen Übertragungswagen und es kamen Tag und Nacht Geflüchtete zu uns, vollkommen verzweifelt und haben um Strom gebeten, damit sie ihre Handys aufladen können, um irgendwie Kontakt mit den Familien aufzunehmen.
Und da so ein Handy ja eigentlich die Überleben, das also das Wichtigste.
War das Wichtigste, um zu überleben. Ja. Und da geht natürlich der Strom relativ schnell weg. Und wir haben immer, wenn wir irgendwie konnten, habe ich diese Handys da bei mir an die Steckdose gehängt. Und Nihat kam dann und er hatte von Anfang an so ein wahnsinnig charmantes Lächeln und war eigentlich der Einzige, der sich sofort für die Technik interessiert hat und dann gesagt hat, er will helfen. Dann hat er immer das Kabel hinter uns hergetragen und so. Und dann habe ich irgendwann mal gesagt, wo ist denn deine Familie? Und dann war die im Untergeschoss und er war der Älteste. Er hatte drei kleinere Geschwister. Ich habe gesehen, wie die da liegen, wie verzweifelt die da sind. Und Nihat hat uns dann, glaube ich, auch gebraucht, um sein Trauma zu überwinden, weil er kam dann nochmal in den Wagen hoch und hat seinen Facebook-Account geöffnet. Und das war ein Bild, ich habe ja früher selber viel Krisen- und Kriegsberichterstattung auf dem Balkan gemacht, aber das konnte ich nicht ertragen. Da lag ein geköpfter Mensch und das war Nihats Onkel. Und da war der damals 13-Jährige dabei, wie dieser Onkel massakriert wurde, gemeinsam mit dem Cousin. Und diesen 13-Jährigen...
Von Assad-Schergen oder war das der
Von Dschihadisten, Islamischer Staat. Und du siehst ja, es bewegt mich immer noch, weil ich gemerkt habe, da ist ein hochtraumatisiertes Kind, das aber gleichzeitig drum kämpft, um irgendwie Normalität. Und wir haben den dann so adoptiert. Er hat dann so getan, als würde er mich filmen, wenn ich live gemacht habe. Hat die Riesenkamera da geschleppt, hat die Kabel geschleppt. Also mal einfach total ans Herz gewachsen. Und dann ist er ja mit Schleppern dann gegangen irgendwann.
Er hat dann auch beschlossen, mit seiner Familie von Ungarn nach Finnland zu fliehen, mit Hilfe, wie du sagst, Schleusern.
Also er wollte nach Finnland, anders als alle anderen, die ja alle nach Deutschland wollten oder gefühlt alle nach Deutschland. Aber der Bruder der Mutter war schon in Helsinki und deshalb wollten die nach Helsinki. Und das waren ja dann auch die Tage, da werden wir wahrscheinlich noch drüber reden, wo dann viele sich aus Eigeninitiative auf den Weg gemacht haben. Die sind ja dann Richtung Autobahn losmarschiert, weil sie nicht mehr wussten, was sie noch tun sollen. Als dann auch Merkels Diplomatie im Hintergrund lief, wo am Ende dann der Satz stand, wir schaffen das, da ist ja viel vorher passiert. Und Nihats Vater hat mir dann gesagt, er traut den offiziellen Aussagen nicht mehr über den Weg und sie gehen jetzt mit Schleuser. Und Nihat kam, hat sich unter Tränen verabschiedet, hing da bei mir, hat geweint. Dann habe ich gesagt, Nihat, hier ist meine Telefonnummer, bitte melde dich. Und dann haben wir ihn gefilmt, wie er in dieses Taxi eingestiegen ist mit seiner Familie. Und wenn ich noch was erzählen darf, Nathalie, ich habe ein Morgenmagazin live noch gemacht und bin dann zurückgefahren über die Autobahn von Budapest nach Wien, weil Merkel eine Konferenz in Wien hatte an dem Tag. Und wir fahren früh am Morgen mit dem Tonassistenten und ich bekomme jetzt immer noch Gänsehaut und da steht ein Kühllastwagen am Rande der Autobahn. Und wir haben gedacht, was ist das? Das war von Anfang an schon so komisch, keine Kennzeichnung, kein Warndreieck, nichts. Und wir wollten eigentlich ranfahren. Der Tonassistent hat noch gesagt, sollen wir da mal schauen, ob es da einen Unfall gegeben hat. Und dann habe ich aber niemanden gesehen und dann sind wir vorbeigefahren. Und 2-3 Stunden später erfahre ich, die Polizei hat ihn aufgemacht und das war der Kühllastwagen, wo 71 Tote, darunter auch Kinder, gefunden wurden und alle qualvoll erstickt.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Polizisten in Österreich haben heute eine grausame Entdeckung gemacht. Im Laderaum eines Lastwagens wurden mindestens 20 tote Flüchtlinge gefunden. Ermittler rechnen mit bis zu 50 Toten. Der in Ungarn zugelassene LKW war nach ersten Ermittlungen gestern oder in der Nacht über die Grenze nach Österreich gekommen. Unbekannte haben ihn dann an der A4 bei Parndorf abgestellt.
Wie geht es dann dir als Frau, als, ich will gar nicht mehr sagen als Korrespondentin, sondern als Mensch, die so eine Beziehung zu Nihat aufgebaut hat, die so nah plötzlich an dem Schicksal ist und dann siehst du sowas und du musst weiter funktionieren als Korrespondentin, aber
du, Nathalie,
wie geht es deiner Seele?
Ich finde es schön, dass du das sagst. Ich bin Korrespondentin, aber ich bin vor allem auch ein Mensch und ich gönne mir dann auch, dass ich dann weine. Also jetzt nicht vor der Kamera und ich bemühe mich auch, dass ich die Beiträge, die ich mache, nach wie vor journalistisch, qualitativ, objektiv sauber mache. Aber selber habe ich dann Momente, in denen ich weine und verzweifelt bin. Und dann kam aber 3-4 Tage später kam eine WhatsApp von Nihat, wo er schon mit einer ganz dicken Winterjacke irgendwo in Finnland saß und mir geschrieben hat, dass das irre kalt ist und saudunkel. Und dann habe ich geweint.
Du hast Nihat jetzt besucht. Wie geht's ihm? 10 Jahre vergangen.
Ja, also ich habe ihn dann gleich danach, muss ich sagen, in Finnland besucht. Bin da hingefahren, habe einen Tagesthemenbeitrag gemacht. Da war er in der Schule und hat so Finnisch stammelt, konnte er ja nicht wirklich. Der hatte aber eine hochmotivierte Lehrerin. Dann haben wir über all die Jahre Kontakt gehalten. Ich habe auch immer mal wieder ein bisschen was geschenkt zum 18. Geburtstag und so weiter. Ich war dann etwas überrascht, als er schon mit 17 mit einer gleichaltrigen Estin Vater wurde. Er hat jetzt mittlerweile eine 5-jährige Tochter. Aber denen geht's richtig gut. Die sind richtig etabliert da, die sind glücklich. Die hatten natürlich Herausforderungen kurz vorm Schulabschluss mit einem kleinen Kind. Ja. Und Nihat, ein mittlerweile sehr attraktiver, dunkelhaariger Mann mit einer ganz blonden Frau. Das Mädchen spricht Kurdisch, Finnisch, Estnisch, Arabisch mit 5 schon. Ich bin extrem gerührt zu sehen, dass dieser Mensch mit seiner gesamten Familie, betrifft ja nicht nur ihn, sondern auch seine Geschwister, die Jüngeren und die Eltern.
Stark traumatisiert war mit 13.
Ja, dass der angekommen ist. Aber er hat mir dann schon auch erzählt, dass er nach wie vor Albträume hat aus der Zeit des Krieges. Also das, und dann habe ich gesagt, sprichst du mit jemandem, bekommst du Hilfe? Nein, er spricht mit niemandem, sage ich, mit deinem jüngeren Bruder, der ist nur 1 Jahr jünger, der hat doch das Gleiche erlebt. Nein, er spricht mit niemandem darüber, aber es wird weniger, hat er gemeint.
Anna, auch du hast damals vor Ort berichtet für uns. Unter anderem hast du eine Frau aus Österreich begleitet, die Geflüchtete über die Grenze gefahren hat. Wie hast du diese Frau gefunden und war das dann, es war ja illegal, was die gemacht hat?
Ja, genau. Also es war einer dieser Abende, als wir berichtet haben und Susanne hatte das schon erzählt, es war einfach ein Riesenauflauf an Menschen. Also man muss sich vorstellen, das gesamte Untergeschoss des Keleti-Bahnhofs, aber auch das Obergeschoss, war wirklich voll tausender Menschen, die da eben unter ganz...
Sag nochmal, Keleti-Bahnhof, für die, die es nicht wissen.
Der Keleti-Bahnhof ist ein sehr großer Bahnhof in Budapest, der eben auch einen Transfer hat in den Westen. Also die Menschen steigen da ein, fahren weiter nach Wien und dann auch weiter nach Deutschland. Und die ungarischen Behörden haben diesen Bahnhof dann aber schließen lassen. Also es ging einfach schlicht nicht weiter. Und die Menschen hatten ja gehofft, weiterzukommen. Das heißt, sie waren da einfach schlicht gestrandet. Und wir haben da Tag und Nacht berichtet, haben da unsere Live-Berichte gemacht. Und eines Tages fiel mir eben eine Frau auf. Ich denke, sie war zwischen 30 und 40 und stand da ein bisschen orientierungslos rum. Und wir kamen mit ihr ins Gespräch. Und ich fand das sehr berührend, weil sie hat mir dann erzählt, sie hat die Nachrichten gesehen und diese Bilder von den Menschen, die da eben, ja, auf Decken, kleine Babys, die da auf Decken lagen und die einfach nicht weiter konnten. Und es hat sie so berührt und beschäftigt, dass sie das Gefühl hatte, sie will da nicht nur zuschauen, sondern sie will selber was tun und ist dann in ihren kleinen PKW, kleiner Fiat, eingestiegen in ihrem österreichischen Dorf, ist in einer Nacht- und Nebelaktion einfach über die Grenze gefahren, stand dann am Bahnhof und hat eben beschlossen, sie will sich da eine Familie aussuchen und diese Familie mitnehmen. Und wir haben sie damals auch interviewt, vielleicht können wir da mal kurz reinhören.
Die jüngsten Nachrichten haben mich so wütend gemacht und ich konnte nicht mehr zuschauen und ich habe gedacht, ich fahre da jetzt runter und zeige ein bisschen Zivilcourage und nehme wenigstens ein paar mit, alle kann ich nicht einpacken.
Nimmst du Geld dafür?
Um Gottes Willen, nein.
Also es ist vielleicht ganz wichtig, dass man diese Geschichte auch sieht in einem Kontext, in dem ganz viel eigentlich über Schlepperei ging. Also die Menschen haben viel Geld bezahlt, um in völlig unzureichende Verkehrsmittel einzusteigen, von denen sie einfach nicht wussten, wie und unter welchen Umständen die dann überhaupt ankommen, ob sie am richtigen Ort ankommen. Und da steht die Geschichte von Renate einfach in einem krassen Kontrast dazu. Und trotzdem muss man auch sagen, dass was sie damals getan hat, war auch nach ungarischem Recht und Gesetz eigentlich illegal. Also es ist einfach, sie verdächtigt sich da sozusagen der Schlepperei. Und es war ja alles voll Polizei, also dieser Bahnhof war abgesperrt, da gab es hunderte von Polizisten und ich habe sie dann auch gefragt, ob sie denn da nicht Angst hat und sie hat gesagt, sie hat daran gar nicht gedacht. Also es war so eine Mischung aus vielleicht Blauäugigkeit, aber schon auch ein ziemlicher Mut.
Und du hast sie ja nicht die ganze Zeit begleitet in der Zeit damals, aber du hast sie jetzt für eure Arte-Doku nochmal besucht. Wie hat denn deine Protagonistin dann 10 Jahre danach über ihre Aktionen gesprochen?
Sie hat mir erzählt, dass sie diese Aktion auf jeden Fall wieder so wiederholen würde. Also sie würde das nochmal machen. Das hat sie mir erzählt, als wir uns jetzt 10 Jahre später wieder getroffen haben. Und das fand ich sehr beeindruckend, weil man ja in der Gesellschaft die letzten 10 Jahre schon stark gemerkt hat, dass sich die Stimmung einfach gewandelt hat. Ja, also wir hatten alle noch die Bilder im Kopf. Ein bisschen später vom Münchner Hauptbahnhof 2015, da standen die Menschen mit Plakaten, mit Kuscheltieren, mit Süßigkeiten und haben applaudiert. Also Susanne und ich haben diese Bilder gerade auch in unseren Film reingeschnitten. Und ich finde es ganz erstaunlich, was sich eben in diesen 10 Jahren getan hat. Das ist gefühlt so weit weg. Und es hat auch Renate nochmal erzählt, dass sie einfach nicht versteht, wie das passieren konnte, dass es sich dann in so eine Hassrhetorik auch verwandelt hat und dass eigentlich eine Rhetorik dominiert, die ja sehr stark von rechts geprägt ist. Also es geht jetzt primär um Abschiebungen, um Remigration. Und das ist ja auch im politischen Diskurs der Mitte angekommen. Es wird jetzt eigentlich von sehr vielen Parteien so erzählt und kommt eigentlich tatsächlich aus einer sehr rechten politischen Ecke, ist jetzt aber Konsens. Und das hat Renate, glaube ich, sehr erschüttert. Also auch gerade, was man da in Social Media alles zu lesen bekommt, da hat sie uns auch im Interview noch was dazu gesagt. Vielleicht hören wir uns das an.
Ich lese auf Facebook, ich folge bewusst auch diesen Kreisen, ich lese dort wirklich erschreckende Sachen, ganz schlimme. Und ich glaube, dass viele Leute wirklich so ticken, so wirklich menschenverachtende Sachen, gell? Und das Gesindel und was denen alles wünschen, Schlechtes. Das ist erschreckend.
Und sie hat mir dabei auch immer wieder gesagt, dass sie das ärgert, dass die Dinge, die gut gelaufen sind damals, dass man über die nicht mehr spricht. Also diese Dinge geraten in Vergessenheit. Und stattdessen dominieren in den Nachrichten dann Berichte über Gewalttaten, überwiegend schlechte Nachrichten, Dinge, die von Hass geprägt sind. Und das ist schon einfach ein Ungleichgewicht, das wir da momentan haben, das für sie unverständlich war. Weil sie sagt, es gibt immer noch viele Menschen, die sich engagieren, viele, die einfach sich für Gutes einsetzen und das geht oft verloren.
Darf ich da anschließen?
Sehr gerne.
Deshalb habe ich mich auch so gefreut, dass wir die Möglichkeit hatten, unsere Doku mal zu nennen, wer hat es geschafft? Weil es haben ja auch viele geschafft. Und natürlich sind wir jetzt nicht blind und blauäugig, aber wie Anna sagt, diese Menschen mal einen Raum zu geben und daran zu erinnern, wir haben schon vieles geschafft, das fand ich ganz wichtig. Und was mir jetzt auch nochmal eingefallen ist, jetzt ist es schlimm geworden mit Hass, aber es gab ihn damals schon. Als ich zum Beispiel den Tagesthemenbeitrag über Nihat gemacht habe, nachdem der ausgestrahlt war, ich war mir so sicher, in den muss sich doch jeder verlieben. Der war so sympathisch, so klug, so nett, so aufgeweckt. Und damals war ich noch auf Twitter und dann bekam ich unter anderem Bilder. Wir erinnern uns, es gab doch diesen 3-Jährigen, der Tod angespült wurde. Dieses Bild ging ja auch um die Welt. Aylan Kurdi mit seinem roten T-Shirt. Und dann haben mir Menschen Bilder geschickt von diesem Aylan Kurdi und haben dazu geschrieben, schade, dass das nicht das Schicksal deines Nihats war. Damals schon, 2015.
Darf ich ganz kurz noch auch zu dem Thema, das Susanne gerade angesprochen hatte, zu dem Thema, wer hat es geschafft oder was kann man da über Zahlen sagen? Mir hat eine Forscherin gerade erzählt, wenn man sich diese Kohorte von 2015 anschaut, und zwar nur die Männer, die gekommen sind, dann sieht man, dass 3/4 von ihnen einen Beruf haben. Und das finde ich eine sehr beeindruckende Zahl, weil auch das geht manchmal unter. Und diese Zahl deckt sich quasi mit der Normalbevölkerung. Also auch da sind es circa 75%.
Ayan, wie nimmst du die Stimmung heute in Deutschland wahr gegenüber Geflüchteten wie dir? Jetzt bist du natürlich privilegiert und wenn du auf der Bühne stehst, dann finden das alle wunderbar.
Ja, ich denke, Hass immer laut, auch in Syrien. Hörst du jetzt immer diese Stimme, in Syrien alles kaputt, alles Bürgerkrieg, alles Negativity. It's every time, it schmeckt super for the newspaper. Mhm. In Syrien, in Deutschland. Ich denke, 85% von dem Syrer und Afghaner, sie haben geschafft, aber wenn zwei Leute mit Messerstecher, es kommt direkt da und kommt immer so laut und so.
Anna und Susanne, an beide. Einer hat uns geschrieben, mir kommt vor, dass über die Jahre hinweg die Mitarbeiter in den Behörden allein gelassen wurden. Wie seht ihr das?
Mehr als alleingelassen und massiv überfordert. Und ich möchte vorneweg schon sagen, ich habe ganz großen Respekt vor allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die da gearbeitet haben und vor all den Ehrenamtlichen.
Das wollte ich auch
gerade sagen. Ohne die wäre das ja sofort zusammengebrochen. Aber wenn wir uns erinnern, es war eine absolute Überforderung. 2 Millionen Menschen sind da angekommen 2014, 2015. Wie sollten da die Behörden darauf reagieren? Es war überfordert das Bundesamt für Migration, Flüchtlinge, aber auch alle Landes- und Kommunalverwaltungen. Es hat damit begonnen, dass die Anträge viel zu lange lagen. Die Menschen wurden immer verzweifelter. Man konnte dann spüren, die ganz große Verzweiflung. Gleichzeitig, das ist ja bis heute nicht im Griff, unsere IT. Es gab oft keine Kompatibilität, Computerabgleich untereinander, sodass dann manche der Geflüchteten 13 Mal sich unter verschiedenen Identitäten auch anmelden konnten. Das ist uns dann um die Ohren geflogen, als zum Beispiel der Attentäter vom Breitscheidplatz das gemacht hat.
Amri.
Genau. Dann sind natürlich auch Fehler passiert, was dazu geführt hat, dass die Geflüchteten wieder geklagt haben. Diese Klagen haben die Verwaltungsgerichte überschwemmt. Es gab Gerichte, die hatten zum Teil 80% nur noch solche Fälle. Dann hat sich der eine Nachbar in Bayern natürlich auch geärgert, wenn er durch seinen Nachbarschaftsstreit mit dem anderen Nachbarn jetzt nicht gerade ausfechten konnte, weil alles blockiert wurde durch die Geflüchteten, um es mal ein bisschen lapidar zu sagen. Und ich denke mir, Merkel mit ihrem Satz, wir haben es geschafft, die hatte doch damals eigentlich keine andere Wahl. Was hätte sie tun sollen? Hätte sie schießen sollen auf die Menschen, als die Richtung Grenze kamen? Sie hat sich sowieso abgesprochen. Sie hat sich mit Steinmeier, der damals ja Außenminister war, hat sie sich beraten lassen. Ist es denn möglich, dass wir die aufnehmen, auch wenn die über Stichwort Dublin-Abkommen in einem anderen Land schon als erstes registriert waren. Ja, war möglich, weil eine absolute humanitäre Notlage. Wir wissen alle, dass der bayerische Ministerpräsident und CSU-Vorsitzende Seehofer an einem solchen Abend beschlossen hat, sein Handy nicht anzuschalten, sondern Urlaub zu machen. Also was hätte sie tun können? Sie hat also diese Menschen ins Land geholt, aber sie hat es dann nicht unterfüttert mit einem politischen Programm. Sie hat uns vorgegaukelt mit diesem Satz, wir hätten jetzt die Kontrolle und wir seien humanitär und wir hätten ein humanitäres Antlitz, was Deutschland sehr gut zu Gesicht stand mit unserer Geschichte und auch wichtig und gut war. Aber gleichzeitig haben wir dann den totalen Kontrollverlust erlebt, weil das an den Ämtern nicht mehr funktioniert hat. Und ich glaube, das hat mit zu dieser ganz großen Frustration beigetragen, die dann eingetreten ist. Also ein Stimmungsumschwung von ganz himmelhoch jauchzend willkommen bis wir wollen die jetzt plötzlich gar nicht mehr. Aber wenn ich noch einen Satz zum Ende sagen darf, ich habe mich jetzt mal vor diesem Podcast nochmal schlau gemacht, was wissenschaftliche Studien sagen, es gibt eine ganz breite Mitte in der deutschen Gesellschaft, die immer noch das sehr ausgewogen sieht. Die sieht die Gefahren, aber die sieht durchaus auch die Chancen, die Möglichkeiten, Stichwort Arbeitskräfte und so weiter. Und die sind tatsächlich auch empfänglich für eine gute Diskussion. Es geht gar nicht immer nur um, ich bin total dafür oder total dagegen. Nur unsere Politik glaubt im Moment, habe ich den Eindruck, man muss die Leute nur noch bei den Gegnern abholen. Aber das wäre gar nicht so.
Und wie Ayhan zu Recht ja auch vorher gesagt hat, die Medien machen die negativen Nachrichten natürlich auch größer als die positiven Nachrichten. Oder Anna?
Genau, also es gibt auch Untersuchungen dazu, die dann zeigen, wie oft guckt die Tagesschau auf eine negative Nachricht oder wenn dann der Täter, die Täterin ein Deutscher war, dann sind das weniger Berichte, die gesendet werden. Ich glaube, da müssen wir uns ganz kritisch auch an die eigene Nase fassen, auch als öffentlich-rechtliches Fernsehen und zu deinen Fragen vorhin, die du gestellt hast, ist also Überforderung. Ich glaube, ein wesentliches Problem ist auch, dass Europa einfach es nicht geschafft hat, zusammenzuarbeiten 2015. Das ist, finde ich, eine ganz große Katastrophe, denn es gibt einfach Experten, die schon im Frühsommer 2015 gesagt haben, da tut sich was, die beobachtet haben, dass da eine Bewegung entsteht und dass sich da Leute auf den Weg machen. Gleichzeitig wurden dann Mittel vom World Food Program zusammengestrichen um 30%. Das heißt, die Menschen, die in den Anrainerstaaten waren, in den großen Lagern, in Jordanien, im Libanon, die konnten nicht mehr gut versorgt werden. Das heißt, man ist eigentlich sehenden Auges in diese Katastrophe gelaufen damals. Und Europa war wahnsinnig überrascht und überfordert. Und hätte das nicht sein müssen. Und wenn du mir noch einen ganz kurzen Kommentar zu meinem Berichtsgebiet erlaubst, Nathalie. Es gibt einfach Länder, die auch gar nicht gewillt sind, irgendwie mitzumachen. Da ist Ungarn zum Beispiel ganz vorne. Ungarn nimmt keine Migranten auf, keine Geflüchteten. Also da ist die Zahl quasi gerade bei null. Das ist aber mit europäischem Recht nicht vereinbar. Der Europäische Gerichtshof hat Ungarn deswegen verklagt. Und hat eigentlich angemahnt, dass man da hohe Strafzahlungen zahlen muss. Also Orban muss Millionen an Strafgeldern zahlen, aber es ist ihm schlichtweg...
Es nimmt er in Kauf.
Es ist ihm eben völlig egal. Und das ist natürlich ein ganz fatales Signal an die anderen EU-Mitgliedstaaten.
Jetzt ist Syrien von Assad befreit worden. Jens Spahn hat ja freundlicherweise gleich einen Tag später angeboten, dann die Flugzeuge zu chartern und den Syrern pro Person 1.000 Euro mitzugeben. Es war wirklich aufmerksam von ihm. Jetzt ist es so, laut meiner Recherchen, wenn man einen duldeten Status hier hat im Pass, dann kann man nicht zurück nach Syrien, weil man würde seinen Status verlieren. Aber zurück nach Syrien zu gehen bedeutet, in eine desolate, wirtschaftliche und aber auch unsichere Situation zu gehen. Also wird man das wahrscheinlich eher, wenn man Kinder hat gerade, nicht tun. Du warst, Ayan, in Syrien Anfang des Jahres, richtig? Wie bist du dorthin gekommen? Es gibt ja, ich habe gehört, man kann Ausnahmegenehmigungen von der jeweiligen Behörde dort, wo man wohnt, bekommen und dann darf man da mal hinfahren. Aber generell ist Deutschland da noch nicht weitergekommen, dass man da sagt, hört mal zu, ihr könnt da jetzt 2 Wochen hin, schaut euch die Lage an, kommt zurück und ihr behaltet euren Status.
Nee, das ist nicht so. Ich habe gereist nach Syrien mit einem deutschen Pass. Ich bin als Deutsche in dem Libanon gegangen mit dem deutschen Pass und sie haben befragt, geboren in Damaskus, bist du ein Syrer? Nee, ich bin ein palästinensischer Flüchtling. Hast du dein Dokument von Palästina oder von Syrien-Beamter? Und das ist abgelaufen, 10 Jahre. Er hat die geschaut und er hat gesagt, herzlich willkommen, alles Deutscher hier. Und ich habe 2 Stunden gebracht von Beirut nach Border. I think I travel to Syria looks like you. German to Syria. Not alles Palästinenser oder Syrien. Syrer.
Weil jetzt hattest du aber den Vorteil, dass du schon einen deutschen Pass hast.
Sicher, seit 2023.
Als du eingereist bist, was für ein Syrien hast du gesehen? Wie ist Syrien gerade?
Richtig in Elend. Die Syrer, sie haben so viel Hoffnung im Januar. Die Massaker in Alawiten, es war nicht passiert. Die Massaker in Suweida, es war nicht passiert. Die Leute langsam verlieren die Hoffnung.
Und also nochmal für die es nicht wissen, einmal gab es ein Massaker an der ethnischen Minderheit der Aleviten und dann auch Massaker an den Drusen. Jetzt gerade im Juli ganz dramatisch. Und dadurch haben natürlich die ganzen ethnischen und religiösen Minderheiten in Syrien unglaubliche Angst, dass die sunnitischen Machthaber jetzt quasi Jagd machen auf die Minderheiten.
Ja, sicher, die Regierung in Syrien sagt, nee, wir machen das nicht und wir sind hier alle zusammen und aber das ist eine Soldier oder andere kommt zusammen her und wir schießen und so und sie sagen, das ist alleine Entscheidung von diesem Soldier, und how I can protect myself oder protect my family.
Und weil ja der jetzige Präsident auch einfach noch überhaupt nicht die Kontrolle über das gesamte Land hat und seine Anhänger kommen ja aus den islamistischen Kreisen, die...
Jabhat al-Nusra am Ende.
Deswegen, du hast also ein Syrien vorgefunden, das sehr... Damals, als du reingegangen bist, war das noch voller Hoffnung, aber inzwischen in den letzten Monaten hat sich das... Blatt auch gewandelt und das um die Situation gewandelt.
Und ich fliege nach Syrien mit meiner Frau alleine ohne Kinder in der Oktober, aber ich mache im Jugendamt ein Papier vor Papa und Mama, wenn etwas passiert vor mich oder vor meine Frau. Papa und Mama nimmt die Kinder, weil ich habe richtig hoch Angst, aber ich musste nochmal sehen und treffen und
was möchtest Leuten. Du konkret dort tun? Also wo, was ist dein Ziel? Wieso gehst du jetzt nochmal nach Syrien? Ist dein Wunsch, nach Syrien zurückzugehen oder sagst du, du möchtest dort was aufbauen oder möchtest du hier bleiben oder hast du dich dazu noch nicht entschieden?
Ich musste eine Musikschule nochmal in Yarmouk-Camp machen und das ist in Oktober, ich baue die ein mit Freunden und mein Lehrer, mein Klavierlehrer Fadish Beli lebt in Syrien.
Der ist dort geblieben?
Ja, geblieben und er hat keine Arbeit und ich habe gesagt, ja komm, wir machen das zusammen, ich komme, spiele Konzerte von jetzt September, Oktober, kostet 15.000 Euro mein Konzerte, ich nehme dieses Geld und wir machen eine Musikschule. Das ist maybe Traum und crazy. Und
also ich komme mit.
Ja, bitte. Und ich habe das Shop da. Ich muss die Müll und die Ruine wegmachen, aber ich mache das in Yarmouk. Das klingt wie vor, ich bin nicht sicher, aber ich versuche. Ich versuche, weil war mein Versuch auch 2014. Wir haben gegen Bashar al-Assad, gegen Jabhat al-Nusra, gegen IS gekämpft. Ich habe nicht gewonnen, aber kann sein jetzt.
Ach, du hast gewonnen.
Ja,
du hast überlebt und bist jetzt zurück und spielst für all die traumatisierten Kinder.
Sicher, aber nicht gewonnen, nicht geblieben. Das heißt, aber das ist besser von meiner Familie her in Deutschland zu sein.
Du bist ja mittlerweile ein bekannter Pianist und spielst weltweit Konzerte. Hast du einen persönlichen Traum?
Persönlicher Traum. Meine Kinder nicht nochmal Krieg zu erleben. Und die Kinder in Gaza oder in Syrien better living, why they should to die and why the Palästinenser muss in dem Elend immer leben seit 60 Jahren.
Ein besseres Leben für die Kinder in den ganzen Kriegsgebieten.
Ich habe drei Kinder und ich musste vor meinen Kindern besser leben, ohne Klimawandlung, immer ohne Krieg, ohne crazy things. I wish so.
Lieber Ayhan, liebe Susanne, liebe Anna, das ist schon vorbei. Es ging so unglaublich schnell und über dieses Thema könnten wir in jede Richtung noch Stunden weitersprechen. Ich danke euch sehr, dass ihr heute meine Gäste wart, dass ihr beim Weltspiegel-Podcast wart. Liebe Zuhörende, das war unser Weltspiegel-Live-Podcast, 10 Jahre Sommer der Migration, aufgezeichnet am 14.08.2025 in München. Wenn ihr das Thema vertiefen mögt, dann habe ich jetzt noch einen Podcast-Tipp für euch. Die Entscheidung. In ihrer letzten Staffel geht es auch um das Jahr 2015. In 3 Folgen widmet sich Host Jasmin Brock und Reporter Hannes Kunz der polarisierenden Entscheidung von Angela Merkel, Geflüchtete einreisen zu lassen. Sie zeichnen nach, wie diese Entscheidung unser Zusammenleben und den politischen Diskurs bis heute prägt. Den Podcast, die Entscheidung, findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns, den Weltspiegel Podcast gerne, damit ihr keine Folge von uns verpasst. Wenn euch der Podcast gefällt, hinterlasst gerne ein Sternchen. Das hilft, dass auch andere unseren Podcast leichter finden können. Ich bin Nathalie Amiri. In der Redaktion waren Julia Schuster, Sarah Heck und Nils Kopp. Mitgearbeitet hat Anna Stosch. Und Caroline Männerich. Produziert haben Björn Bruch, Morin Pressler und Michael Heumann. Das war's. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.